Die schöne Dekoration, der Posaunenchor und auch die Lieder. Wie kann man da nicht schon mit dankbarem Herzen auch diesen Sonntag beginnen? Und ja, es war einfach schön. Trotzdem wollen wir auch auf Gottes Wort schauen und uns auch seine Botschaft anhören, die er für uns heute hat. Die evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKG, schreibt auf ihrer Website zu der Frage, was ist das Erntedankfest, Folgendes, und ich lese nur den ersten Satz. Mit dem Erntedankfest drücken Christinnen und Christen ihre Dankbarkeit für den Ertrag aus der Landwirtschaft und den Gärten aus, von dem sie leben. Und ich denke, das ist das, was uns als erstes in den Sinn kommt, bei mir ist es zumindest so. Beim heutigen Predigttext haben wir es mit einem Psalm des Königs David zu tun. Wie viele andere ist auch dieser Psalm ein Lied und genau gesagt ein Erntedanklied. Doch wie schon in der Anleitung kurz angedeutet, geht es in diesem Text heute nicht nur um die materielle Ernte, sondern auch um den mehr, nicht nur um den leiblichen Segen, sondern auch noch um mehr als das. Und ich lese uns einmal den ganzen Psalm, Psalm 65, und wer mag, kann gerne mitlesen für sich. Psalm 65, ein Psalmlied Davids vorzusingen. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir hält man Gelübde. Du erhöhst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart. Du wollest unsere Sünde vergeben. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Der du die Berge festsetzest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, dass sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da lebet, im Osten wie im Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässest ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußtapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Wenn wir uns den ersten Teil dieses Psalmliedes ansehen, dann erkennen wir hier einen vergebenden Gott. Lesen wir Vers 2, so erfahren wir gleich, an wen dieser Psalm gerichtet ist. An Gott in Zion. Er ist würdig, gelobt zu werden, denn ihm gebührt das Lob für seine Allmacht und seine Güte. Dieses zeigt sich einmal in lautem Lobgesang, aber manchmal auch einfach im Stillsein, im Ruhigwerden. Und das zeigt sich auch in den Taten des Menschen. Erwähnt ist hier die Erfüllung von Gelübden, das heißt, das Einlösen oder Einhalten von Versprechen. Sie zeigen die persönliche Hingabe des Beters. Das führt uns auch schon zu Vers 3, wo Gott beschrieben wird als der, der Gebete erhöht. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft Gottes, denn das unterscheidet ihn von den Götzen. Gott reagiert auf das, was erhöht. Wenn Gott im Gegenteil mal nicht hinhört, dann bedeutet das meist Gericht, wenn wir das in der Bibel lesen. Doch hier haben wir die hoffnungsvolle Zusage, dass Gott unsere Gebete erhöht. Dazu lesen wir parallel in Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist für uns ein Anlass zu Dank, zu Gottvertrauen und zu Gottesfurcht. Deshalb kommt alles Fleisch, die ganze Erde, zu Gott. Der Psalmist ist sich seiner Sünden bewusst. Diese Last der Sünden, die er trägt und die für ihn unerträglich geworden ist, die treibt ihn zum Heiligtum und dort empfängt er Vergebung. Jesus macht doch uns Mut. In Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Im Psalm 65, im Vers 4b, drückt die Elberfelder Bibel das noch etwas zuversichtlicher aus. Unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Wir merken, dass der König David und sein Volk, für das er hier auch spricht, sich der Vergebung schon gewiss sind. Darauf folgt eine Seligpreisung. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässt. Dieser Vers muss im Lichte der ganzen Bibel gesehen werden. Dann erkennen wir, dass Gott die erwählt, die zu ihm kommen. Wie wir auch in Jakobus 4, Vers 8 lesen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also glücklich sind die, die in Gottes Vorhöfen wohnen und in seiner Gegenwart sein dürfen. Durch Jesu Tod am Kreuz ist die Verbindung zu Gott wiederhergestellt und wir können wieder in Gemeinschaft treten mit ihm. Bei ihm wird all unser Hunger und all unser Sehnen gestillt. An dieser Stelle möchte ich ein kurzes Zeugnis von mir erzählen. Im August fanden bei uns an der STH Basel, wo ich studiere, die Prüfungen im Fach Neues Testament statt. Das betraf auch mich dieses Jahr. Deshalb war ich einige Wochen damit beschäftigt, irgendwie die Inhalte in meinen Kopf zu kriegen, so grob gesagt. Denn dieses ist eins von den größeren Prüfungen im Bachelor-Studiengang und ich finde auch wirklich grundlegend. Sie besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Die letzten Tage vor der mündlichen Prüfung ging es mir aber gar nicht gut, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, und das war jetzt auch nicht das erste Mal, aber jetzt vielleicht besonders, zu schlecht vorbereitet zu sein für die Prüfung. Man könnte ja dies und jenes noch besser wissen. Die Angst und die Sorgen machten sich immer breiter, bis ich am Prüfungstag sozusagen innerlich ein Stück weit zusammenbrach im Gebet vor Gott. Ich schüttete nochmal alles vor Gott hin und bat ihm um Hilfe und einfach um Ruhe, damit ich das Gelernte in der Prüfung anwenden konnte. Zugleich war ich mir bewusst, dass ich in meinem Alltag oft von weltlichen Dingen, dass ich mich oft ablenken lasse, wie zum Beispiel digitale Medien. Und Gott vielleicht nicht immer so viel Raum verschaffe, wie er in meinem Alltag haben sollte. Wie zum Beispiel mehr stille Zeit, das Lesen von guten Büchern, mehr die Kontakte zu den Nachbarn knüpfen, die wahrscheinlich noch nicht Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, mehr Zeit für Familie, für die Ehe und so weiter. All das legte ich vor Gott hin und bat ihm um Vergebung. Und was ich hier am schönsten fand, war das Bewusstsein, dass Gott mir vergibt. Und dass er mich stärkt, dass er mein Gebet erhöht. Das dürfte ich ganz klar verspüren. Und zudem konnte ich nach meiner Einschätzung nach eine gute Prüfung ablegen, weil Gott mir wirklich die Ruhe gab, die ich so dringend brauchte. Was ich damit einfach unterstreichen und bezeugen will, ist, dass Gott ein vergebender Gott ist. Wenn wir zu ihm kommen und unsere Schuld bekennen, dann lässt er uns nicht im Stich. Auch wenn wir uns manchmal gar nicht würdig fühlen, in seine Nähe zu kommen. Ich rufe uns hier noch einmal die Zusage aus Gottes Wort zu, nämlich aus 1. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In Gottes Nähe zu sein heißt, an der Quelle des Segens zu sein. Bei ihm wird all unser Hunger nach tiefen Frieden, nach vollkommener Liebe, nach Vergebung, nach wahrer Sinnhaftigkeit in unserem Leben gestillt. Und wenn du diesen geistlichen Segen schon genießen darfst, dann sei Gott von Herzen dankbar dafür. Denn das ist der größte Segen, den wir in diesem irdischen Leben erfahren können. Wir kommen zu dem zweiten Teil dieses Psalms. Ich lese noch einmal Versen 6 bis 9. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist, die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer, der du die Berge festsetzest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, dass sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen. Hier sehen wir einen rettenden und zu gleicher Zeit herrschenden Gott. In Vers 6 spricht es von der Antwort Gottes. Wie antwortet er? Durch furchtbare Dinge oder Taten in Gerechtigkeit. Die Luther-Bibel übersetzt es hier mit wunderbarer Gerechtigkeit. Aber man merkt, dass der Psalmist erschauert vor der Allmacht Gottes, vor der Gegenwart Gottes. Er erinnert sich an die großen Werke in der Vergangenheit, die Gott durch seine wunderbaren Taten für sein Volk getan hat, wie er seinem Volk Errettung geschenkt hat. Das zeigt, dass dieser große Gott nicht nur hört, sondern auch antwortet, aktiv. Und diese Gerechtigkeit, das ist hier eine rettende Gerechtigkeit gemeint, die ist die Zuversicht aller Enden der Erde. Das lesen wir auch im Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. In diesen Versen erkennen wir ganz klar, dass Gott das Heil aller ist, die ihn suchen, die zu ihm kommen. Diese Zuversicht wird noch einmal unterstrichen mit der Erinnerung an Gottes Schöpfermacht. Die Berge und das Meer, die stehen für Gewalt, für Furcht, für Macht und Stärke. Und das kann ich gut verstehen. Von daheim kennen wir keine Alpen und doch finde ich sie so beeindruckend. Und so, ja, das ist so ein schönes Zeichen für Gottes Schöpfung und seine Allmacht. Und dieses Meer, die Berge, die sind in Gottes großer Hand. Er stillt die scheinbar unbändigen Mächte der Natur und auch den Aufstand, das Aufbrausen der Menschen, wie zum Beispiel der Turmbau zu Babel, der Menschen, die sich in ihrer Arroganz gegen ihren Schöpfer erheben. Und Vers 9 schließlich lässt uns hineinblicken in die unterschiedliche Reaktion der Völker auf diese Schöpfermacht Gottes. Zum einen wird man sich überall auf der Welt erschrecken über die großen Taten Gottes. Zum anderen wird man jauchzen und sich freuen auf der ganzen Erde, vom Osten bis zum Westen. Die erste Strophe und der Refrain des altbekannten Liedes von Karl Boberg spiegeln diese Gedanken wunderbar wieder. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Wie reagieren wir auf diese Schöpfermacht Gottes, auf diesen weltbeherrschenden Gott? Lassen wir seine großen Taten unbeachtet an uns vorbeiziehen? Oder ja, geraten wir auch hin und wieder mal in Jauchzen, wie der Psalmist, in Staunen? Lassen wir uns voller Hoffnung und Zuversicht in Gottes Hände fallen? Ich ermutige uns heute dazu, denn dieser Gott erhöht Gebete und reagiert aktiv darauf, wie wir gelesen haben. Auch wenn wir mal Gottes Nähe nicht so richtig spüren oder uns getrennt fühlen von Gott, können wir zu ihm kommen. Und trotzdem bleibt er die Quelle der Hoffnung für uns. Ich kenne auch die Momente, wo ich vielleicht zu schwach bin, um selber zu beten, wo ich mich vielleicht nicht würdig fühle, vor Gott zu kommen. Aber da können andere Leute für uns beten. Ich bin auch froh, wenn dann meine Frau oder jemand anderes betet. Das ist dann auch wirklich ein Segen. Und man spürt trotzdem Gottes Nähe. Es geht hier um die Verbindung zwischen diesen zwei Eigenschaften. Einmal, dass Gott der Herrschende ist, aber auch der rettende Gott. So kommen wir zu dem dritten Teil des Psalms. Und vielleicht sehen wir hier ein bisschen oder am besten die Verknüpfung oder Verbindung zum Erntedank. Verse 10 bis 14. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässest ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst deine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußstapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Der erhaltende Gott wird sichtbar in diesem Teil des Psalms. Dieser dritte Teil beschreibt Gott als den, der Segen spendet und Fruchtbarkeit schenkt. Oft erscheint das Verb Heimsuchen in der Bibel negativ. In diesem Fall ist es aber fürsorglich positiv zu verstehen. Der Psalmist kann nicht anders als Gott loben und für seine Fürsorge, von der die ganze Natur und auch der Mensch abhängig sind. Gerade in dieser Woche bei der Andacht einer unserer Professoren an der STH zu Psalm 65 wurde die Formulierung hervorgehoben, die Luther hier gebraucht, nämlich Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Und das fand ich auch beeindruckend, weil ich denke da vielleicht oder auch andere an einen großen Wasserstrom, der alles überflutet. Unser Fluss Rhein hier in der Nähe, der steht mit 2300 Kubikmetern Wasser pro Sekunde an fünfter Stelle der wasserreichsten Flüsse in Europa. Da fließt schon eine große Menge. Gerade gestern waren wir mit dem Schiff auf dem Rhein unterwegs und ja, es ist ganz viel Wasser. Wenn wir dann zu den wasserreichsten Flüssen Europas schauen, die Wolga, ist mit 8000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde etwas mehr als dreimal so groß oder mit dreimal so viel Wasser. In Südamerika, der Amazonas, mit einer Wassermenge von 209.000 Kubikmeter pro Sekunde ist weltweit einsame Spitze und führt fast 100-mal so viel Wasser wie der Rhein. Deshalb würde ich ihn auch gern mal besuchen. Doch das Faszinierende daran ist, bei Gott reicht ein Brünnlein, um ja, die ganze Erde zu befeuchten, um alle Flüsse und Seen zu ernähren oder zu tränken, um die Ackerböden zu durchnässen. Sogar den steinharten, ausgedörrten Boden macht er weich durch Regenschauer. so können auch hier die Pflanzen gedeihen. Er schickt den Frühregen, um die Schollen des Ackerbodens zu befeuchten und den Samen eine gute Grundlage zu geben. Gott schickt auch den Spätregen, um die Frucht zum Gedeihen zu bringen. Und auch wenn ich aus Paraguay komme, wo grundsätzlich jeder Regentropfen viel wert ist, sagt mir das jetzt doch relativ wenig, weil ich kein Ackerbauer bin. Ich weiß nicht, wie viele von euch aktiv Landwirtschaft betreiben, aber einen Garten haben bestimmt mehrere hier. Und alle, die auch nur ein bisschen im Grünen arbeiten, kennen den Segen, den ein Regen bringt. Meine Schwägerin und ihr Mann sind zum Teil Bauern und bestätigen immer wieder, wie ohnmächtig sie als Menschen auf den Regen oder auch Segen Gottes warten, damit das, was sie gesät haben, auch wachsen kann. Gott lässt das Brotgetreide wachsen, von dem der Mensch lebt. Das alles zeugt von seiner Größe und Allmacht und unserer Abhängigkeit von seinem Segen. Gottes Güte wird noch einmal betont in Vers 12. Du krönst das Jahr mit deiner Güte. Durch das ganze Jahr hindurch segnet uns Gott, jeden Tag und jede Stunde. Wie ein Strom fließt seine Freundlichkeit und Güte auf uns Menschen nieder, auf seine Schöpfung. Ja, wo Gott das Land segnet, da hinterlässt er Segensspuren. Seine Fußstapfen triefen von Fett. Das ist ein Zeichen von Fruchtbarkeit und reichlicher Ernte. Überall können wir Gottes sichtbare Segensspur erkennen, in der Einzigartigkeit der verschiedenen Lebewesen, im Ertrag der Ackerfelder, in der Schönheit der Natur. In dieser Woche haben wir in einem Buch gelesen von Burgess und McIntosh und er beschreibt hier Dinge aus der Schöpfung, die auf einen Schöpfer hinweisen. Und zu dieser Schönheit will ich diese kleine Bemerkung am Rande geben. Wenn wir im Detail die Farbpalette der Schöpfung betrachten, wird sichtbar, dass die Kontrast- und Hintergrundfarben hervorragend aufeinander abgestimmt sind. Das Grün, die vorherrschende Farbe der Pflanzen, wirkt beruhigend und erholsam. Und es ist die Farbe, die das menschliche Auge am besten aufnehmen kann, dank der Photorezeptoren im Auge. Außerdem ist Grün die genau passende Hintergrundfarbe, um andere Farben wie der Blumen und der Früchte besonders hervorzuheben. Stellt euch vor, der Hintergrund wäre rot oder gelb. Und zuletzt, das Grün und auch Braun der Landschaft kombiniert perfekt mit dem Blau des Himmels und dem Weiß der Wolken. Stellt euch vor, beides wäre grün oder blau. Gott plant, baut und lässt perfekt gedeihen. Vers 13 und 14 beschreiben dies noch etwas detaillierter. Das ganze Land wird in Segen gehüllt. Das Grasland, der Steppe, dann denke ich wieder an die Heimat, die Weiden der Hügel, das Fruchtland an den Hängen, wo die Schafe weiden, und die Auen in den Tiefen der Täler, wo das Korn gepflanzt wird. Und das sehen wir hier in den Tälern auch so schön. Sind wir nicht alle von Gottes leiblichen Segen abhängig, auch wenn die meisten von uns vielleicht kein Bauern sind, sind wir doch abhängig von dem, was sie auf ihrem Land produzieren. Denn wir gehen in den Supermarkt, um das Essen zu kaufen, das ja glücklicherweise nicht alles in der Fabrik produziert wird. Zudem brauchen wir das Geld, um das Essen kaufen zu können. Doch beim Ackerbau lässt sich dieses Bild der Abhängigkeit einfach am besten darstellen. Und deshalb erzähle ich euch noch eine kurze Parabel, die Matthias Claudius benutzt hat. Sie erzählt von den Menschen, die sich vor langer Zeit mühsam von dem ernähren mussten, was die Bäume und Büsche an Nahrung hergaben. Sie kannten noch nicht den Anbau des Ackers. Und so kam ein Mann zu ihnen, um ihnen alles zu erklären, wie man die Erde pflügen und düngen muss, wie man die Samen säen und pflegen muss. Und dann sagte er ihnen, das alles müsst ihr machen und das Übrige tun die Einflüsse des Himmels. Die Menschen waren erstaunt, als aus ein paar Körnern, die sie in die Erde legten, schließlich eine Pflanze heranwuchs mit Halmen und Ähren. Und sie ernteten reichlich. Doch eines Tages sagten sie, das ist uns zu unbequem und der freien Himmel und Wind und Regen ausgesetzt zu arbeiten. Wir ziehen Wände hoch, machen uns ein schönes Dach darüber, dann haben wir es trocken und geschützt. Andere wandten ein, denkt doch an das, was der Bote sagte. Das Übrige tun die Einflüsse des Himmels. Ach, sagten die anderen, die Einflüsse des Himmels werden so wichtig nicht sein. Man sieht sie doch gar nicht. Und wenn einigen so viel daran liegt, dann malen wir eben einen schönen Himmel an die Decke der Halle. Schließlich bauten sie eine wunderschöne Halle über das Feld, ackerten und pflückten, säten und düngten, aber es wuchs nichts mehr. Trotz des gemalten Himmels an der Decke wuchs nichts, weil die Einflüsse des Himmels fehlten. Und so ist es auch bei uns. Die Einflüsse des Himmels sind der Segen Gottes. Wir können noch so hart arbeiten, die besten Techniken anwenden, egal in welchem Beruf. Wir können Überstunden machen. Wir sind immer noch vom Segen Gottes abhängig. Geben wir Gott die Ehre für seinen Segen. Ich lade ein zum Gebet. Du großer Gott im Himmel, danke, dass du ein vergebender Gott bist, dass du da bist für uns, dass wir zu dir kommen können an jedem Tag, an jeder Stunde, in jedem Moment. Danke, Herr, dass du auch der herrschende Gott bist, dass alles in deiner starken Hand ist und dass du aber auch der Retter der Welt bist, Herr, dass du uns errettest, wenn wir zu dir kommen. Danke für den leiblichen Segen, für die Ernte, Herr, für den Regen, den Wind und die Sonne, die alles wachsen und gedeihen lassen. Vater, davon sind wir abhängig und heute wollen wir ganz besonders dafür Danke sagen. Und wir bitten, dass du uns hilfst zu wachsen auch in der Demut und in der Dankbarkeit. Das bitten wir, Herr, in deinen großen Namen mit Dank. Amen.